Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 11. Zur Rolle von Gefühlen bei Entscheidungen. Ein Zitat: Man kann vieles unbewusst wissen, indem man es nur fühlt, aber nicht weiß. In Klammern von Fjodor Dostojewski. Abschnitt 11.1. Gefühle und Entscheiden. Wilhelm Wundt, in Klammern Lebensdaten 1832 bis 1920, gilt als einer der Begründer der modernen Psychologie. Er eröffnete das erste experimentalpsychologische Labor an der Universität Leipzig und lieferte Beiträge zu vielen Teilgebieten der Psychologie. In seinem Werk Grundriss der Psychologie, das vor über 100 Jahren erschien, findet sich folgende Passage: Erhebt sich irgendein psychischer Vorgang über die Schwelle des Bewusstseins, so pflegen die Gefühlselemente desselben, sobald sie die hinreichende Stärke besitzen, zuerst merkbar zu werden, sodass sie sich bereits energisch in den Blickpunkt des Bewusstseins drängen, ehe noch von den Vorstellungselementen etwas wahrgenommen wird. In Klammern Vergleiche Wundt, 1896. Nach dieser Annahme sind Gefühle den Kognitionen, in Klammern Vorstellungselementen, vorgeordnet. Jahrzehnte später schloss Robert Zajonc auf der Basis einer Vielzahl empirischer Studien, dass Wundt recht hatte und sprach von einem Primat der Gefühle. In der Emotionspsychologie ist diese Position nicht unumstritten. Doch eines ist klar: Die Psychologie hat schon früh die fundamentale Bedeutung von Gefühlen im menschlichen Handlungsgeschehen erkannt. Gefühle waren und sind deshalb eines der zentralen Forschungsgebiete der allgemeinen Psychologie. In der Entscheidungspsychologie hingegen fanden Gefühle vergleichsweise wenig Beachtung, obwohl schon in ihren Anfängen auf deren Bedeutung hingewiesen wurde. Der Zugang der Disziplin war lange Zeit von einem rationalistischen Menschenbild geprägt, das den Entscheider als Homo economicus betrachtete, der Kraft seiner Ratio versuchte, seinen Nutzen zu maximieren. Bei einer rationalen Entscheidung sind dieser Position zufolge Gefühle fehl am Platze, ein störendes Rauschen, über das sich die Stimme des klaren Verstandes zu erheben hat. Die Arbeiten, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, zeigen jedoch deutlich, dass wir menschliches Entscheiden nicht angemessen verstehen und erklären können, wenn wir das Gefühlserleben der Person ignorieren. Entscheidungsforscher verwenden die Begriffe Gefühle, Affekt und Emotion oft synonym. Dies wird sicherlich der Emotionspsychologie nicht gerecht, in deren Literatur sich zwar sehr unterschiedliche, aber auch sehr differenzierte konzeptuelle Zugänge finden. Die folgende Definition der Emotion lehnt sich an Klaus Schirrers, in Klammern Vergleiche 1996, Konzeption an. Definition: Emotionen sind dynamische Prozesse, die von konkreten Ereignissen ausgelöst werden. Sie sind gekennzeichnet durch eine Reaktionstriade, bestehend aus Veränderungen auf der neurophysiologischen, der Gefühls- und der Verhaltensebene. Definition Ende. Beispiele für spezifische Emotionen wären Angst, Ärger, Freude, Trauer, Bedauern, Enttäuschung, Scham und Stolz. Gefühle oder Affekte, in Klammern Feelings, Affective Reactions, sind ein Teil des emotionalen Erlebens, müssen aber nicht grundsätzlich einer bestimmten Emotionsdimension zugeordnet werden können. Definition: Gefühl bezeichnet die Reaktion auf einen Stimulus, die als mehr oder minder angenehme, in Klammern positive, oder unangenehme, in Klammern negative Empfindung von der Person erlebt wird. Definition Ende. Im Folgenden wird es im Wesentlichen um den globalen Empfindungsaspekt von Gefühlen gehen, in Klammern gut, schlecht. Im Unterschied zu Kognitionen treten Gefühle unmittelbar auf und sind von ihnen weitestgehend unabhängig. So kann es vorkommen, dass wir zu einer Sache ein schlechtes Gefühl haben, obwohl alle Argumente dafür sprechen. Die Arbeiten der Entscheidungsforschung zur Rolle von Gefühlen lassen sich vier Ansätzen zuordnen, in Klammern siehe dazu Abbildung 11.1 im gedruckten Buch. Gefühle als Epiphänomene des Entscheidens. Die klassische rationalistische Perspektive versteht Gefühle als ein Nebenprodukt, ein Epiphänomen der kognitiven Bewertung, also als eine Erscheinung, die zusammen mit anderen in bestimmten Kontexten auftritt, aber selbst darin keine weitere Wirkung entfaltet. Gefühlen wird demnach kein kausaler Einfluss im Entscheidungsprozess zugestanden. Gefühle als Prozessdeterminanten. Dieser Ansatz untersucht, wie Gefühle den Prozess des Entscheidens beeinflussen. So könnten Personen, die sich momentan gut fühlen, auf andere Weise ihre Entscheidungen fällen als Personen, die sich momentan schlecht fühlen. Gefühle als Entscheidungskriterium. Kognitiv vermittelter Einfluss. Der dritte Ansatz versteht Gefühle als Entscheidungskriterium. Allerdings geht dieser Sichtweise zufolge nicht das Gefühl selbst, sondern dessen kognitive Repräsentation in die Entscheidung ein. Man kann beispielsweise bei der Entscheidung mit einkalkulieren, wie stark man eine bestimmte Handlung bereuen würde, falls die antizipierten Konsequenzen nicht eintreten würden. In diesem Fall wäre die Entscheidung durch die Antizipation eines Gefühlszustands, nicht aber durch das Erleben desselben beeinflusst. Gefühle als Entscheidungskriterium. Direkter Einfluss. Der letzte Ansatz, der erst seit wenigen Jahren in der Entscheidungsforschung Beachtung findet, nimmt an, dass das Erleben von Gefühlen direkt unsere Entscheidungen beeinflusst. Abschnitt 11.2. Gefühle als Prozessdeterminanten. Die Steuerung des Handlungsablaufs in einem Individuum ist nicht weniger kompliziert als die Arbeiten der Lotsen im Tower des Frankfurter Flughafens. Innerhalb eines beschränkten Zeitbudgets müssen verschiedene Entscheidungen und Handlungsabläufe miteinander koordiniert werden. Wenn jede Stunde immer nur ein Flugzeug Frankfurt anfliegen würde, wäre die Arbeit der Lotsen kein Problem. Ein Flugzeug könnte nach dem anderen abgefertigt werden. Da jedoch zeitgleich die Bewegungen vieler Flugzeuge koordiniert werden müssen, bedarf es der Fähigkeit zur Verschachtelung unterschiedlicher Abläufe. So kann es erforderlich sein, einen Anflug abzubrechen und das Flugzeug in die Warteschleife zu leiten, damit ein anderes Flugzeug, zum Beispiel weil es technische Probleme hat, zuerst landen kann. Mit unseren Entscheidungen verhält es sich genauso. Wir könnten nicht überleben, wenn die Zuwendung zu einer neuen Entscheidung erst die Erledigung der vorangegangenen erfordern würde. Stellen Sie sich vor, beißender Rauch steigt Ihnen in die Nase, während Sie gerade über ein Schachproblem nachdenken. Hier wäre es wohl angebracht, die aktuelle Beschäftigung zu unterbrechen und sich schleunigst dem neuen Problem zuzuwenden. Das Beispiel deutet an, welche fundamentale Rolle Gefühle bei der Handlungssteuerung spielen könnten. Gefühle informieren den Organismus über Veränderungen in der inneren und äußeren Umwelt. Negative Gefühle haben eine Alarmfunktion. Sie steuern die Aufmerksamkeit und motivieren den Organismus, sich neuen, dringlichen Aufgaben zuzuwenden. Der beißende Rauch führt zu starken affektiven Reaktionen und wirkt deshalb als bedeutsamer Stimulus. Durch das Erleben des Gefühls wird eine angefangene Entscheidungsaufgabe, in Klammern die Entscheidung zwischen verschiedenen Strategien im Schachspiel, unterbrochen und die Bearbeitung einer neuen Aufgabe, in Klammern die Feuerwehr rufen, das Haus verlassen etc., angestoßen. Herbert Simon, in Klammern Vergleiche 1967, hat schon früh auf diese Rolle von Gefühlen hingewiesen. Gefühle können seiner Annahme zufolge als Unterbrechungsmechanismus wirken. Sie fungieren damit als Prozessdeterminanten, die die Bearbeitung laufender Entscheidungen stoppen und neue Entscheidungen anstoßen. Auch Stimmungen können das Entscheiden beeinflussen. Im Unterschied zu Emotionen fehlt Stimmungen eine Objektgerichtetheit. Man kann beispielsweise über jemand ärgerlich sein, aber nicht über jemanden schlecht gestimmt. Gute oder schlechte Stimmungen färben den Hintergrund unseres Erlebens. Sie können längere Zeit anhalten, werden aber nicht so intensiv empfunden wie Emotionen. Definition: Gute und schlechte Stimmungen sind Gefühle mit geringer Intensität, die sich nicht auf ein konkretes Objekt richten, sondern den Hintergrund unseres Erlebens darstellen. Definition Ende. In guter Stimmung verändern sich im Vergleich zu eher neutraler Stimmung die Bewertungen und die Präferenzen der Person. Eason, Nygren und Ashby, in Klammern Vergleiche 1988, versetzten ihre Probanden durch eine einfache Manipulation in gute Stimmung. Sie bekamen zu Beginn der Untersuchung einen Schokoriegel geschenkt. Danach bearbeiteten sie eine Reihe von Lotterie-Wahlaufgaben. Die Ergebnisse in dieser Gruppe wurden mit denen einer Kontrollgruppe verglichen, die keinen Schokoriegel erhalten hatte. Es zeigte sich, dass die Stimmung einen deutlichen Einfluss auf das Entscheidungsverhalten ausübte. Dieser Einfluss hing aber davon ab, ob man bei den Lotterien Geld gewinnen oder verlieren konnte. Gut gestimmte zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe in ihren Entscheidungen Risikovermeidung, wenn es um Verluste ging. Im Bereich von Gewinnen unterschieden sich die beiden Gruppen nicht voneinander. Da die Wahrscheinlichkeiten der Konsequenzen in dieser Studie konstant gehalten wurden, deutet dieser Befund auf eine Veränderung der Gewichtung der Werte hin. Für gut gestimmte scheinen Verluste schwerer zu wiegen als für Personen in neutraler Stimmung. In weiteren Studien zeigte sich, dass die Stimmung auch die subjektiven Wahrscheinlichkeiten verändert. Gutgestimmte tendieren dazu, die Wahrscheinlichkeit von Gewinnen leicht zu überschätzen, was die Autoren als vorsichtigen Optimismus bezeichneten. Der Befund der Risikoaversion im Verlustbereich konnte repliziert werden. Auf Basis der Gesamtschau ihrer Ergebnisse folgerten die Forscher, dass gute Stimmung die Entscheidungsstrategie der Personen verändert. Während im Bereich von Gewinnen Wahrscheinlichkeiten stärker berücksichtigt werden, scheinen Personen in guter Stimmung auf die Werte zu fokussieren und Wahrscheinlichkeiten zu vernachlässigen, wenn es um Verluste geht. Bei letzterer Strategie handelt es sich um die Equal Weight Rule in Klammern EQW. Eason und Kollegen in Klammern Vergleiche 1988 machen für die Effekte der Stimmung auf das Entscheidungsverhalten die motivationale Tendenz von Menschen verantwortlich, gute Stimmung erhalten, in Klammern Mood Maintenance, und schlechte Stimmung vermeiden zu wollen. Gutgestimmte können in den Lotterieexperimenten nicht nur Geld verlieren, sondern auch ihre gute Stimmung, wenn es denn tatsächlich zu Verlusten kommt. Deshalb, so die Erklärung, meiden sie Optionen, bei denen hohe Verlustbeträge auf dem Spiel stehen. Insgesamt zeigen die Studien, dass auch schwache Gefühle, die nicht aus dem Entscheidungsproblem resultieren, einen Einfluss auf den Prozess der Entscheidung ausüben. Sie können die Bewertung der Optionen und möglicherweise die Strategiewahl beeinflussen. Abschnitt 11.3: Gefühle als Entscheidungskriterium – kognitiv vermittelter Einfluss. Wie im letzten Kapitel deutlich wurde, hat die Erfahrung der Konsequenzen einer Entscheidung systematische Auswirkungen auf nachfolgende Entscheidungen. Durch Feedback lernt das Individuum, gute von schlechten Optionen zu unterscheiden. In der Regel brauchen wir nicht darüber nachzudenken, ob unsere Wahl gut war oder nicht. Meist erwecken die Konsequenzen in uns Gefühle, denen wir uns schwer entziehen können. Lassen Sie uns dazu folgendes Beispiel betrachten. Ein Beispiel: Henning verspürt den starken Wunsch nach Urlaub. Im Internet fallen ihm zwei Last-Minute-Angebote einer Billigfluglinie ins Auge. Es handelt sich um 5-tägige Städtereisen nach Rom und nach London. Die Preise für die Reisen sind identisch und Henning würde beide Städte gerne mal wieder besuchen. Nach einiger Überlegung entscheidet er sich für die Reise nach Rom. Er glaubt nämlich, dass in Rom zu dieser Jahreszeit sicher die Sonne scheint, während man in London eher mit Regen zu rechnen hat. Leider hat er Pech, wie sich später herausstellt. Zu seiner Enttäuschung regnet es in Rom an 4 von 5 Tagen. Nach seiner Reise trifft er Joachim im Institut, der ebenfalls einen Kurzurlaub hinter sich hat. Er berichtet Henning voller Freude über 5 wunderbare Tage in London mit angenehmen Temperaturen und Sonnenschein. Angesichts dieser Nachricht bedauert Henning seine Wahl. Wäre er nur nach London geflogen und nicht nach Rom? Beispiel Ende. Hennings Entscheidung hat zumindest 2 negative emotionale Erfahrungen zur Folge. Zum einen die Enttäuschung, nachdem seine Erwartungen nicht eintrafen. Zum anderen das Bedauern über seine Wahl angesichts der ausgeschlagenen Alternative, die sich im Nachhinein als die bessere erwies. Die Emotion der Enttäuschung, in Klammern Disappointment, entsteht, wenn die gewählte Option zu schlechteren Ergebnissen führt, als die Person erwartet hatte. Die Emotion des Bedauerns, in Klammern Regret, entsteht, wenn die gewählte Option zu einem schlechteren Ergebnis führt, als die nicht gewählte. Man könnte sich vorstellen, dass diese Erfahrungen spätere Entscheidungen beeinflussen. Vielleicht wird Henning bei seinen nächsten Reiseentscheidungen die Möglichkeit der Enttäuschung und des Bedauerns antizipieren und der Vermeidung solcher Emotionen ein stärkeres Gewicht bei seiner Entscheidung einräumen. Möglicherweise wird er sogar bereit sein, mehr für eine Reise auszugeben, um einen entfernteren Urlaubsort erreichen zu können, wo man sicher mit gutem Wetter rechnen kann. In anderen Worten, bei seiner nächsten Entscheidung könnten antizipierte Emotionen eine Rolle spielen. Eine Vielzahl von Studien deutet darauf hin, dass es Menschen oftmals schwerfällt, ihre zukünftigen Gefühle vorherzusagen. Zum einen kann die Stärke zukünftiger Emotionen unterschätzt werden. Während viele Raucher in der Silvesternacht noch glauben, dem Verlangen nach Nikotin künftig widerstehen zu können, wird im neuen Jahr die Lust auf eine Zigarette doch oft wieder übermächtig. Zum anderen gibt es Studien, die belegen, dass die Stärke und vor allem auch die Dauer zukünftiger Emotionen überschätzt werden kann. Frisch Verliebte neigen dazu, die Intensität und Dauer dieses Gefühls in der Zukunft zu überschätzen. Genauso verhält es sich mit negativen Emotionen. So gibt es systematische Unterschiede zwischen den Gefühlsbeschreibungen von Personen, die Schicksalsschläge erlitten hatten, in Klammern zum Beispiel Querschnittslähmung, und Personen, die ihre Emotionen für solche Fälle antizipieren sollten. Die Negativität und die Dauer, mit der die negativen Gefühle dominieren, werden in der Antizipation als viel höher eingeschätzt, wie es Betroffene im Mittel aus eigener Erfahrung berichten. Abschnitt 11.3.1 Regret und Disappointment-Theorie. Schon früh wurde in der Entscheidungsforschung vermutet, dass Gefühle bedeutsame Konsequenzen von Entscheidungen sind, die der Mensch antizipieren und damit in seinem Entscheidungskalkül berücksichtigen kann. Das Konzept des antizipierten Bedauerns wurde in der Regret-Theorie von Looms und Sugden aufgenommen. Die erste Annahme dieser Theorie lautet, dass Menschen die möglichen Konsequenzen einer Option mit denen vergleichen, die auftreten würden, falls sie eine andere Wahl treffen. Die zweite Annahme besagt, dass Menschen es vermeiden wollen, ihre Wahl später zu bedauern oder zu bereuen und sie deshalb diese Emotionen in ihre Kosten-Nutzen-Kalkulation mit einbeziehen. Im Kern handelt es sich auch bei der Regret-Theorie um eine SEU-Theorie. Der SEU-Wert einer Option ergibt sich nach der Regret-Theorie aus der Differenz zwischen dem subjektiv erwarteten Nutzen der Option X und dem Bedauern, eine andere Option Y nicht gewählt zu haben. Siehe dazu die Formel in Kapitel 11 des gedruckten Buches. Die Emotion des Bedauerns ist definiert als das Gefühl, das auftritt, wenn die Konsequenz der gewählten Option schlechter ist als die Konsequenz der nicht gewählten Option. In Klammern zum Beispiel Henning erfährt, dass in London die Sonne geschienen hatte, während es an seinem Urlaubsort regnete. Sollte das Umgekehrte der Fall sein, so entsteht eine positive Emotion, deren Nutzenwert zum SEU-Wert der Option X addiert wird. Ein paar Jahre später entwickelten dieselben Autoren einen weiteren Ansatz, die Disappointment-Theorie. Enttäuschung ist das Gefühl, das entsteht, wenn die Konsequenz der gewählten Option schlechter ausfällt, als man erwartet hat. In Klammern, Henning stellt fest, dass es 4 Tage regnet, obwohl er 5 Tage Sonnenschein erwartet hat. Beide Theorien können für eine Reihe empirischer Befunde aufkommen. Wichtig ist, dass nach diesen Ansätzen Entscheidungen nicht direkt von Gefühlen beeinflusst werden. Wieder sind es die Kognitionen, die die Entscheidung bestimmen, in diesem Fall Kognitionen über zukünftige Gefühle, also antizipierte Emotionen. Abschnitt 11.4 Gefühle als Entscheidungskriterium. Direkter Einfluss. Der Ansatz antizipierter Emotionen beruht auf der Grundannahme, dass die Berücksichtigung zukünftiger Gefühle über das Denken geschieht. Damit wird Gefühlen nur ein indirekter Einfluss auf die Entscheidung zugestanden, der über die Kognition vermittelt wird. Ein anderer Ansatz behauptet, dass Gefühle einen direkten Einfluss auf Entscheidungen haben, ja, dass Gefühle die zentralen Determinanten unserer Entscheidungen darstellen. Aus einer lernpsychologischen Perspektive ist eine solche These weder neu noch radikal, wie wir in der Einleitung zu diesem Kapitel gesehen haben. Für die klassische Entscheidungspsychologie, die aufgrund ihres Ursprungs aus der Nutzentheorie traditionell kognitiv ausgerichtet war, hatte diese Position noch vor wenigen Jahren etwas Ketzerisches an sich. Der Sinneswandel in den Köpfen der Entscheidungsforscher wurde wieder durch eine andere Disziplin eingeleitet. Diesmal war es nicht die Ökonomie, wie im Falle der durch Herbert Simon eingeleiteten Abkehr vom Nutzenmaximierungsprinzip, sondern die Neurowissenschaft und hier insbesondere die Arbeiten von Antonio Damasio. In seinem Buch Descartes' Error, Emotion, Reason and the Human Brain, in Klammern vergleiche Damasio 1995 berichtet Damasio von Forschungen seiner Arbeitsgruppe an Patienten mit Schädigungen am orbitofrontalen Kortex. In Klammern siehe Abbildung 11.2 im gedruckten Buch. Es war schon lange bekannt, dass Schädigungen dieser Region zu irreversiblen Beeinträchtigungen der Steuerung emotionalen Verhaltens führen. Die Geschichte der Hirnforschung zum emotionalen Erleben ist auch die Geschichte von Phineas Gage, einem Eisenbahnarbeiter, der im Jahre 1848 einen schrecklichen Unfall erlitt, bei dem sein orbitofrontaler Kortex weitestgehend zerstört wurde. Gage überlebte und erholte sich wieder, allerdings war er ein anderer Mensch geworden. Obwohl seine kognitiven Fähigkeiten intakt waren, hatte er schwere Defizite beim Entscheiden und Planen von Handlungen. Ein Beispiel. Der Fall Phineas Gage. Zum Zeitpunkt des Unfalls, in Klammern 1848, ist Phineas P. Gage 25 Jahre alt und Vorarbeiter bei der Rutland & Burlington Railroad Company. Er und sein Bautrupp verlegen Schienen in Vermont. Immer wieder kreuzen Gesteinsschichten den Untergrund. Deshalb sind Sprengungen in der Trasse notwendig. Gerade hat Gage Pulver und Zündschnur in einem Bohrloch verstaut und seinen Helfer aufgefordert, das Ganze mit Sand abzudecken. Da ruft jemand von hinten und Gage blickt einen Augenblick lang über seine rechte Schulter zurück. Dadurch abgelenkt, beginnt er, noch bevor sein Helfer Sand eingefüllt hat, den Sprengstoff direkt mit der Eisenstange zu bearbeiten. Augenblicklich schlägt der Funken aus dem Felsen und die Sprengladung explodiert ihm ins Gesicht. Die Eisenstange tritt durch Gages linke Wange ein, durchbohrt die Schädelbasis, durchquert den vorderen Teil seines Gehirns und tritt mit hoher Geschwindigkeit aus dem Schädeldach aus. Die Eisenstange wog 6 Kilogramm, war etwa 1 Meter lang und hatte einen Durchmesser von etwa 3 Zentimetern. Erstaunlicherweise überlebte Gage und erholte sich nach nur 2 Monaten. Danach war er aber nicht mehr derselbe. Einst hatte Gage alle Voraussetzungen besessen, um Entscheidungen zu treffen, die seinem Fortkommen dienlich waren. Das bewiesen seine beruflichen Erfolge, die Sorgfalt, mit der er seine Arbeit erledigte, und die Anerkennung, die ihm von Vorgesetzten und Kollegen entgegengebracht wurde. Nach dem Unfall kümmerten ihn keine sozialen Konventionen mehr, er verstieß gegen moralische Prinzipien, traf Entscheidungen, die seinen Interessen zuwiderliefen. Gage ließ durch nichts erkennen, dass er sich um die Zukunft sorgte oder vorausplante. Er konnte keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen und diejenigen, die er traf, waren nicht einfach neutral, sondern es waren Entscheidungen, die sich für ihn eindeutig nachteilig auswirkten. Man könnte vermuten, dass sich sein Wertsystem entweder verändert hatte oder, wenn es unverändert geblieben war, dass er seine Entscheidungen nicht mehr beeinflussen konnte. Beispiel Ende. Damasio untersuchte in seinem Labor Patienten mit Hirnschädigungen, die denen ähnelten, die Phineas Gage erlitten hatte. In seinem Buch schildert er einen typischen Fall. Diese Person verfügt scheinbar über alle Fähigkeiten, die beim Entscheiden eine Rolle spielen. Sie hatte Zugang zu relevanten Gedächtnisinhalten, ihre Aufmerksamkeitsspanne lag im normalen Bereich, das Sprachvermögen war intakt und sie konnte mit mathematisch-logischen Aufgaben umgehen. Allerdings war ihr Vermögen, Gefühle zu empfinden, auffallend beeinträchtigt. Damasio beobachtete, dass die Defizite im emotionalen Erleben mit Defiziten in der Entscheidungsfähigkeit einhergingen. Um zu überprüfen, ob es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang zwischen der Schädigung des orbitofrontalen Kortex und diesen psychischen Beeinträchtigungen gibt, führte Antoine Becherin mit seinen Kollegen eine Reihe von Experimenten durch, deren Ergebnisse die psychologische Entscheidungsforschung nachhaltig beeinflussten. Abschnitt 11.4.1: Die Iowa-Kartenwahlaufgabe. Die Neurowissenschaftler Becherin, Damasio, Damasio und Anderson, in Klammern 1994, führten zu Beginn der 90er Jahre an der Universität Iowa ein einfaches Entscheidungsexperiment durch. Die Autoren verglichen normale Probanden mit einer klinischen Stichprobe, deren Vertreter eine Schädigung des orbitofrontalen Kortex erlitten hatten. Die Probanden erhielten einen Betrag von $2000 in Form von Spielgeld. Sie wurden vor 4 Kartenstapel, in Klammern A, B, C, D, gesetzt, von denen sie nacheinander nach Belieben Karten ziehen konnten. Jeder Kartenzug führte zum Gewinn eines Geldbetrages. Bestimmte Karten zeigten zusätzlich einen Verlust an, das bedeutet, der Proband musste in diesem Fall eine entsprechende Summe von seinem Besitz abgeben. Damit repräsentieren die Kartenstapel Lotterien. Die Kartenstapel oder Lotterien unterschieden sich hinsichtlich der Höhe der Gewinnbeträge, der Häufigkeit von Verlusten, der Höhe der einzelnen Verlustbeträge und ihres Erwartungswertes. Tabelle 11.1 im gedruckten Buch zeigt die Ausprägungen dieser Variablen für die vier Lotterien. Die Lotterien C und D haben einen positiven Erwartungswert, während die Lotterien A und B einen negativen Erwartungswert haben. Bei 100 Ziehungen von jedem Kartenstapel würde man bei A und B jeweils $2.500 verlieren und bei C und D denselben Betrag gewinnen. Eine Gewinnkarte führt bei Lotterien mit negativem Erwartungswert A, B allerdings zu einem höheren Gewinn als bei Lotterien mit positivem Erwartungswert, in Klammern C, D. Zusätzlich unterscheiden sich die Stapel hinsichtlich der Verteilung der Verluste. Bei B und D treten Verluste selten auf, in Klammern in 10 von 100 Fällen, sind aber dafür relativ hoch. Bei den Lotterien A und C hingegen treten Verluste häufig auf, im Schnitt bei jeder zweiten Ziehung. Dafür sind die einzelnen Beträge relativ niedrig. Becherat und Kollegen ließen ihre Probanden 100 Karten ziehen. Sie protokollierten als abhängige Variablen die Anzahl der Ziehungen von den jeweiligen Stapeln und den resultierenden Gesamtgewinn bzw. Verlust. Probanden der Kontrollgruppe zogen weit mehr Karten aus den Stapeln C und D und machten damit auch entsprechend hohen Gewinn. Das gegenteilige Ergebnis trat bei den Personen mit Schädigung des orbitofrontalen Kortex ein. Diese Personen präferierten überzufällig häufig die Kartenstapel A und B, die zwar kurzfristig zu hohen Gewinnen führten, langfristig aber zu substanziellen Verlusten. Eine Reihe von weiteren Studien beleuchtete die vermittelnde Rolle von Gefühlen bei den Entscheidungen zwischen den Lotterien. Wiederum gab es systematische Unterschiede zwischen Probanden der klinischen Gruppe und der Kontrollgruppe. Die Forscher maßen den Hautleitwert ihrer Probanden als einen Indikator für emotionale Erregung. In Klammern, je höher die Erregung, umso feuchter die Haut. Der Hautleitwert steigt mit zunehmender Feuchtigkeit an. Nach einigen Durchgängen zeigte die Kontrollgruppe systematische Veränderungen des Hautleitwertes, unmittelbar bevor sie von einem der schlechten Stapel A und B eine Karte zogen. Sie wurden quasi durch physiologische Erregung vor dem Ziehen einer Karte gewarnt. Dieser Lerneffekt trat bereits vor der kognitiven Durchdringung der Auszahlungsstruktur der Lotterien ein. Das heißt, die Probanden wussten noch nicht, dass A und B schlechte Optionen sind, fühlten es aber bereits. Erst nach weiteren Durchgängen konnten sie begründen, warum sie die Lotterien A und B mieden. Die Probanden mit Läsionen des orbitofrontalen Kortex hingegen zeigten keine Veränderung des Hautleitwertes vor ihren Wahlen. Das deutet darauf hin, dass sie nicht durch ihre Gefühle gewarnt wurden. Gleichwohl zeigten sich nach ihren Wahlen bei erfahrenen Verlusten ähnliche Veränderungen des Hautleitwertes wie Probanden der Kontrollgruppe. Diese Befunde legen die Schlussfolgerung nahe, dass dem orbitofrontalen Kortex eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung von Gefühlen im Entscheidungsprozess zukommt. Wichtig dabei ist, dass Gefühle nicht im orbitofrontalen Kortex entstehen. Hierfür sind phylogenetisch ältere Gehirnareale verantwortlich, nämlich das limbische System und darin vor allem das Teilsystem der Amygdala, in Klammern siehe dazu Abbildung 11.2 im gedruckten Buch. Patienten mit Schädigung der Amygdala zeigen weder vor noch nach der Ziehung einer Verlustkarte emotionale Veränderungen. Dieser Befund unterstützt die These über die Vermittlerrolle des orbitofrontalen Kortex. Es bleibt noch zu erwähnen, dass sich in Tierexperimenten mit induzierten Läsionen des Kortex ähnliche Ergebnisse wie in den Experimenten von Becherat und Kollegen einstellen. Darüber hinaus zeigen gesunde Personen, die sich dispositional wenig durch ihre, in Klammern negativen, Gefühle steuern lassen, ähnliche Tendenzen bei Lotteriewahlen wie Personen mit Läsionen des orbitofrontalen Kortex. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dem gefühlsmäßigen Erleben zum Zeitpunkt der Entscheidung eine wichtige Bedeutung zukommt. Es reicht anscheinend nicht aus, zu wissen, dass etwas zu guten oder schlechten Konsequenzen führt, in Klammern kognitive Repräsentation. Für Entscheidungen scheint es vielmehr wichtig zu sein, dass wir zukünftige Konsequenzen auch fühlen können, in Klammern gefühlsbasierte Repräsentation. Allerdings können Gefühle auch zu Beeinträchtigung der Entscheidungsqualität führen, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden. Abschnitt 11.4.2 Gefühle als Entscheidungsstrategie. Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass Gefühle direkt unsere Entscheidungen beeinflussen können. Aber tun Sie dies immer im gleichen Maße? Vielleicht fallen Ihnen aus Ihrer eigenen Erfahrung Situationen ein, in denen Sie stärker Ihrem Gefühl vertrauen und andere, in denen Sie eher versuchen, die Argumente, die für die eine oder andere Option sprechen, genau zu bedenken, zu analysieren und gegeneinander abzuwägen. Vielleicht werden Sie beim Kauf eines Parfums stärker Ihre Gefühle berücksichtigen als beim Kauf eines Rasenmähers. Dies führt uns zurück zu Kapitel 9 und den Theorien multipler Entscheidungsstrategien. Nach diesem Ansatz ist es plausibel anzunehmen, dass sich Entscheidungsstrategien auch darin unterscheiden könnten, welches Gewicht die Person den Gefühlen einräumt. Dies führt uns zurück zu Kapitel 9 und den Theorien multipler Entscheidungsstrategien. Nach diesem Ansatz ist es plausibel anzunehmen, dass sich Entscheidungsstrategien auch darin unterscheiden könnten, welches Gewicht die Person den Gefühlen einräumt. Paul Slovich postuliert, dass sich Menschen bei Entscheidungen häufig einer sogenannten Affektheuristik bedienen. Affekt bezieht sich auf die Empfindung von gut oder schlecht, die angesichts eines Stimulus unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Dieses Gefühl muss nicht bewusst erfahren werden. Die Gefühlsreaktionen treten automatisch und schnell angesichts der Konsequenzen von Optionen auf. Wenn man sich bei Entscheidungen auf solche Gefühle verlässt, dann spricht Slovich von der Verwendung der Affektheuristik. Wann verwenden Entscheider nun gefühlsbasierte Strategien? Die Ergebnisse der Experimente von See und Rottenstreich, in Klammern Vergleiche 2004, sprechen dafür, dass Kontextvariablen die Verwendung von Strategien beeinflussen. In einer Studie ließen sie ihre Probanden vor der Entscheidungsaufgabe einen Fragebogen bearbeiten, bei dem entweder Gefühle berichtet oder formale Operationen wie zum Beispiel Rechenaufgaben durchgeführt werden mussten. Mit dieser Manipulation wurden gefühlsbasierte bzw. kalkülbasierte Operationen im Gedächtnis voraktiviert. Eine Methode, die als Priming bezeichnet wird. In anderen Studien wurden über die Art der Präsentation der Entscheidungsaufgaben eher die Fakten oder die Gefühlsaspekte der Optionen in den Vordergrund gestellt. Beide Manipulationen, Priming und die Art der Präsentation, veränderten die Entscheidungen, was auf die Verwendung unterschiedlicher Strategien hindeutet. In einem Experiment ging es um Spenden für ein Projekt, das sich für den Schutz von Pandabären, in Klammern einer bedrohten Tierart, einsetzte, die von einem Forscherteam in einer entlegenen Region Asiens entdeckt worden waren. Bei vielen Menschen wecken Pandas positive Gefühle. Genau deshalb waren Pandas als Stimuli für die Untersuchung gut geeignet. Die Probanden wurden gefragt, welchen Betrag sie bereit wären, für die Rettung der gefundenen Pandas zu spenden. In der Bedingung affektreiche Präsentation zeigten die Forscher den Probanden Bilder der zu rettenden Pandas. Bei affektarmer Präsentation wurden den Probanden stattdessen Punkte gezeigt, die die einzelnen Pandas symbolisierten. Neben der Art der Präsentation variierten die Forscher die Anzahl der bedrohten Tiere, in Klammern 1 oder 4. Abbildung 11.3 im gedruckten Buch zeigt die Ergebnisse des Experiments. Die Ergebnisse weisen auf eine Wechselwirkung, in Klammern Interaktion, der unabhängigen Variablen Präsentation und Anzahl hin. Wenn ein Panda bedroht ist, sind Probanden, die das Bild eines Pandas sehen, in Klammern affektreiche Präsentation, bereit, mehr zu spenden als Probanden, die kein Bild, sondern einen Punkt sehen, der den Panda repräsentiert, Klammern affektarme Präsentation. Dies deutet darauf hin, dass Gefühle eine stärkere Rolle bei Entscheidungen spielen, wenn sie auch im Kontext der Entscheidungssituation aktiviert werden. Interessanterweise führt eine affektreiche Präsentation aber auch dazu, dass die Anzahl der bedrohten Tiere keinen Einfluss auf die Spendenbereitschaft hatte. Egal, ob die Probanden ein Bild oder vier Bilder von Pandas gezeigt bekommen, sie waren in beiden Fällen bereit, um die $19 zu spenden. Unter affektarmer Präsentation hingegen wurde die Spendenbereitschaft deutlich durch die Anzahl beeinflusst. Je mehr Tieren geholfen werden konnte, das heißt, je mehr Punkte gezeigt wurden, desto größer war die Spendenbereitschaft. Die Autoren folgern aus den Ergebnissen dieser und anderer Experimente, dass die Verwendung gefühlsbasierter Strategien zu einer Insensitivität für die Quantität von Stimuli führt. Bei kalkülbasierten Strategien hingegen sollte der subjektive Wert einer Option stärker durch die Quantität beeinflusst sein. In Termini der Nutzentheorie kann diese Hypothese folgendermaßen formuliert werden. Bei Verwendung gefühlsbasierter Strategien sollte der konkave Verlauf der Nutzenfunktion stärker ausgeprägt sein als bei der Verwendung von kalkülbasierten Strategien. Sie erinnern sich, der konkave Verlauf der Nutzenfunktion drückt den abnehmenden Grenznutzen aus. Je mehr der Wert eines Stimulus ansteigt, umso weniger stark steigt der subjektive Wert in Klammern Nutzen an. Auf unser Beispiel bezogen bedeutet dies, dass 4 gerettete Pandas subjektiv nicht einfach 4-mal so viel wert sind wie einer. Gemäß der Annahme von C. und Rottenstreich in Klammern Vergleiche 2004 sollte der Zuwachs an subjektivem Wert infolge einer Erhöhung der Quantität bei der Verwendung kalkülbasierter Strategien stärker ausfallen als bei der Verwendung gefühlsbasierter Strategien. Das heißt, Nutzenfunktion bei Probanden, die nicht gefühlsbasiert vorgehen, sollte steiler verlaufen und sich eher dem Ideal, das heißt einem geradlinigen Verlauf, annähern. Erste direkte Evidenz für diese These lieferten Schunk und Beetsch, in Klammern Vergleiche 2006. Sie ließen ihre Probanden eine Reihe von Lotteriewahlen treffen und berechneten auf der Basis dieser Daten die Nutzenfunktionen der Individuen. Tatsächlich verliefen die Nutzenfunktionen bei Personen, die eine Präferenz für gefühlsbasierte Strategien hatten, stärker konkav als bei Probanden mit einer Präferenz für kalkülbasierte Strategien. Insgesamt liefern die dargestellten Studien wiederum Belege für die These, dass Gefühle einen direkten Einfluss auf die Entscheidung haben können.